ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr.
Hallo?
Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht! Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen?
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Hörspiel-Highlights aus den Archiven jeden Donnerstag in ARD Sounds. Halbzeit. Wir stecken mittendrin in unserer 72 Jahre alten hochspannenden Radioserie Paul Temple und der Fall Jonathan.
From London we present the Francis Durbridge Serial Paul Temple and the Jonathan Mystery.
A Francis Durbridge Serial, das war ein Gütesiegel bei BBC Radio. So wurde 1951 die britische Originalversion angesagt. Wir bringen jetzt die dritte Stunde dieses vierteiligen Superkrimis aus dem Nordwestdeutschen Rundfunk von 1954. Und zu dieser Zeit war das Durbridge-Fieber in England schon entfacht. Und auch hierzulande gab es bald kein Halten mehr.
Ein Hörspiel von Francis Durbridge.
Von Francis Durbridge.
Ein Hörspiel von Francis Durbridge.
Von Francis Durbridge.
Von Francis Durbridge.
Von Francis Durbridge.
Hörten Sie ein Kriminalstück von Francis Durbridge?
Der Bayerische Rundfunk brachte das Kriminalhörspiel von Francis Durbridge.
Durbridge war der erfolgreichste Krimi-Autor der ersten Radiogeneration und später des Krimi-Fernsehens der frühen 60er Jahre. Seine Serien sorgten buchstäblich für leere Straßen. Dazu später mehr. Zunächst zum Fall Jonathan.
Jonathan?
Ja, anscheinend hat ein gewisser Jonathan eine Ansichtskarte an Richard geschickt. Und die Polizei weiß damit nichts anzufangen.
Wenn Sie die ersten Teile noch nicht im Podcast gehört haben, dann machen Sie das doch bitte noch schnell. Aber für diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht nur noch vage erinnern, erzähle ich Ihnen nun, was bisher geschah. Vorneweg ein Hinweis. In dem nun folgenden Kriminalhörspiel geht es um einen Suizid. Vorsicht also bitte im Zweifel. Dankeschön. Und nun folgen alle Spoiler von Teil 1 und 2.
Die Fergusons hatten einen Sohn, Richard, studierte in Oxford. Er ist vorgestern Nacht ermordet worden.
Ja, ich weiß. Mich interessiert diese Ferguson-Sache.
Paul Temple und seine Frau Steve untersuchen einen Mordfall. Neben der Leiche des erschossenen Studenten Richard Ferguson liegt eine Grußkarte.
Wir amüsieren uns glänzend. Viele Grüße, Jonathan.
Doch niemand kennt diesen Jonathan.
Wissen Sie, was heute Morgen passiert ist?
Ja, Mrs. Ferguson, ich weiß. Sie haben Ihren Sohn gesehen.
Helen und Robert Ferguson, die Eltern des Toten, glauben, dass ihr Sohn nicht gestorben ist.
Aber Temple, wenn Richard lebt, wer ist dann der Tote?
Denn Richards Siegelring war nicht bei der Leiche. Er wäre das auffälligste Erkennungsmerkmal gewesen. Kaum sind die Temples in Oxford angekommen, wird es gefährlich.
Jemand hat sich als Wyman ausgegeben und versucht, Steve zu entführen.
Was?
Ja.
Nur knapp entkommen sie einem Hochstapler, der sich als Max Wyman ausgab. Pauls Freund Sir Graham Forbes von Scotland Yard hatte Wyman eigentlich als Kontaktperson ausgewählt.
Mein Name ist Rudolf Charles. Ich bin ein Freund von Max Wyman.
Mr. Rudolf Charles, auch ein Bekannter von Richard, versucht, die Sache zu klären.
Max ist in Schottland und kommt nicht vor morgen Abend zurück.
Im Hotel trifft Paul schließlich auf die Journalistin Mavis Russell.
Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass ich zu den verdächtigen Personen in diesem Falle gehöre. Die berüchtigte Mrs. Russell.
Sie kennt die Oxford-Gruppe um Richard Ferguson und Rudolf Charles.
Sie glauben doch nicht, dass Richard Ferguson lebt.
Miss Russell hat einen Beweis für das Gegenteil.
Ich habe heute Nachmittag einen Brief bekommen. Von der Person, die ihn ermordet hat.
Und dem unklaren Brief beigelegt ist tatsächlich...
Der Siegelring. Hier.
Was wiederum Dinah Nelson, eine Freundin von Richard, völlig entsetzt.
Wo haben Sie diesen Ring her, Mr. Temple?
Ist das Richard Fergusons Ring?
Ja.
Wissen Sie das genau?
Natürlich.
Und noch jemand gehört zu der Oxford-Clique.
Mr. Temple?
Der seltsame Restaurantbesitzer Mark Elliott.
Mit anderen Worten, Ferguson lebt.
Ja.
Und dieser Mark Elliott verrät Paul ein interessantes Geheimnis.
Richard Ferguson hat mich erpresst.
Und plötzlich ruft Richard Ferguson Paul an.
Was?
Bringen Sie bitte den Ring morgen früh zu Mrs. Gulliver.
Mrs. Gulliver?
Ja, meine Wirtin.
Doch Paul Temple muss feststellen, dass er den Siegelring verloren hat. Wer hat ihn gestohlen? Dinah Nelson oder ihr Begleiter Reggie McIntosh?
Der Brief ist von Jonathan.
Jonathan?
Die Fergusons haben inzwischen wieder eine Karte bekommen. Doch wer ist Jonathan? In der ersten Nachricht versteckten sich geheime Zahlen- und Buchstabencodes. Steve schaltet schnell.
Das sind doch Kennnummern. Autonummern, Sir Graham.
Moment.
Richtig. Mark Elliott bringt den Ring zurück und behauptet, Paul hätte ihn bei ihrem ersten Treffen versehentlich verloren. Die Temples fahren zu Richards Hauswirtin, doch auf die wurde ein Anschlag verübt, den sie nicht überlebt. Inspektor Gerard kann derweil die Identität des ersten Opfers klären, das für Richard Ferguson gehalten wurde.
Der Tote ist Max Wyman.
Und zwar der echte Max Wyman, nicht der Betrüger.
Mr. Temple, ich muss den Ring haben. Es ist furchtbar wichtig.
Wieder meldet sich dieser Richard Ferguson. Diesmal will er Paul und Steve sofort persönlich treffen, an einem kleinen dunklen Birkenwald. Und an dieser Stelle setzen wir unser Hörspiel fort. Gute Unterhaltung.
Nordwestdeutscher Rundfunk, Köln.
Paul Temple und der Fall Jonathan. Ein Hörspiel von Francis Darbridge. Musik Hans Jönsson. Sie hören heute den dritten Teil.
Hier muss es sein, Paul.
Ja, da drüben ist die Telefonzelle. Und da ist das Birkenwäsch.
Aber ich kann keinen Wagen entdecken.
Ich auch nicht. Augenblick mal.
Was ist los?
Da ist er.
Wo?
Da drüben. Er hat ganz an der Seite geparkt.
Ich sehe immer noch nichts.
Da, Steve, neben der Hecke. Siehst du? Er hat das Licht ausgeschaltet.
Ah, ja. Hast du den Ring?
In der Tasche. Aber der junge Ferguson bekommt ihn nicht eher, bis wir genau wissen, was das alles bedeutet. Warte, Liebling, ich hole ihn her.
Nein, ich komme mit.
Sei nicht albern, es ist ganz überflüssig.
Ich komme mit, Paul.
Gut, dann schalte das Licht aus.
Warum?
Warum? Damit er uns nicht sieht. Nicht eher, bis wir direkt vor ihm stehen.
Er hat doch unseren Wagen gesehen, schon längst.
Das macht doch nichts. Schalte das Licht aus. Ich will nicht, dass er uns sieht.
Jetzt muss er uns doch gesehen haben, Paul. Da ist er.
Du hast es nicht anders gewollt.
Pass auf, Steve, er hat einen Revolver.
Das ist Mark Elliott.
Elliott!
Temple. Ja, wieso? Ich dachte...
Was dachten Sie, Mr. Elliott?
Ich hielt Sie für jemand anderen. Ich war überzeugt, dass Sie... Bitte vielmals um Entschuldigung, Mrs. Temple. Es tut mir leid, dass ich Sie so erschreckt habe.
Schon gut, Mr. Elliott.
Ist der Revolver geladen?
Ja.
Und auf wen haben Sie hier gewartet?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, Mr. Temple.
Auf Richard Ferguson?
Ja. Woher wissen Sie das?
Oh, Sie sind nicht der Einzige, der mit Richard Ferguson verabredet ist.
Soll das heißen, dass Sie ihn hier treffen wollten?
Ja.
Heute Abend?
Heute Abend.
Das ist unmöglich.
Keineswegs. Ob er allerdings die Verabredung einhält, ist eine andere Sache.
Ja, das verstehe ich nicht, Temple. Wenn Sie sich mit Ferguson verabredet haben, warum hat er dann...
Was?
Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Sie mit ihm verabredet sind. Sie sind mir gefolgt. Sie wussten, dass ich früher oder später Ferguson treffen würde und darum sind Sie mir nachgefahren.
Das stimmt nicht, Mr. Elliott.
Richard Ferguson hat mich heute Abend angerufen, in Ihrem Restaurant. Ich habe ihm versprochen, ihn hier zu treffen und ihm diesen Siegelring zu geben. Das war vor etwa 20 Minuten.
Warum will er den Ring haben?
Darüber können Sie sich genauso den Kopf zerbrechen wie ich, Mr. Elliott. Vielleicht finden Sie sogar eine Antwort.
Stimmt das, was Sie sagten, Mr. Temple?
Das stimmt.
Dann muss ich nochmals um Entschuldigung bitten. Es tut mir leid, dass ich so unbeherrscht war. Ehrlich gesagt, diese Geschichte hat mich völlig durcheinander gebracht. Ich habe mir einen Haufen Sorgen gemacht.
Welche Geschichte?
Ja, das wissen Sie doch. Ferguson hat mich erpresst. Heute Morgen ist er wieder. Ach, naja, also Temple, so etwas kann man ja hier nicht im Stehen besprechen. Setzen wir uns doch in meinen Wagen.
Lass uns doch zu unserem Wagen gehen, Paul. Ich habe meine Handtasche dort vergessen.
Gut, Steve. Kommen Sie, Elliott. Ich werde Ihnen alles erzählen.
Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, Temple.
Mrs. Gulliver, Fergusons Wirtin, ist tatsächlich überfallen worden?
Ja.
Heute Morgen?
Heute Morgen.
Ja, aber warum?
Weil irgendjemand dachte, dass sie den Ring hat.
Das klingt ja fast wie ein Kapitel aus einem Drei-Groschen-Schmöker. Ich kann es einfach nicht glauben.
Aber es ist wahr, Mr. Elliot. Sagen Sie, wollten Sie Ferguson erledigen?
Ich weiß nicht, was ich wollte. Aber es war bestimmt nicht meine Absicht, dem Schweinehund noch mehr Geld zu geben. Ich dachte, dass er durch eine Drohung vielleicht Verstand annimmt und... Ich bin so durcheinander und verärgert, Temple.
Mr. Elliot?
Ja?
Wann hat Ferguson angefangen, Sie zu erpressen?
Vor etwa 6 oder 7 Wochen. Sehen Sie, ich nehme an, früher oder später muss ich Ihnen doch die Wahrheit sagen. Es fing alles während einer Cocktailparty an, die Mavis Russell gab. Ich glaube, es war die letzte Woche im März. Mrs. Russell ist eine ziemliche Persönlichkeit in Oxford und sie hatte eine ganze Reihe von Universitätsleuten eingeladen. Als ich kam, spielte Rudolf Charles auf dem Klavier.
Wie heißt es eigentlich, was du spielst, Rudolf?
Ist aus dem Film, ich habe den Titel vergessen.
Oh, ich weiß. Das ist der Film, in dem der Komponist in der Kneipe auf einem ausgeleierten Klavier spielt. Und jeder denkt, er ist furchtbar. Und dabei ist er in Wirklichkeit der Sohn eines amerikanischen Multimillionärs.
Jawohl, das stimmt.
Liebling, ja? Wenn du schon spielen musst, dann spiel Canasta. Edward!
Bitte sehr.
Reichen Sie doch bitte die Gläser herum. Ich bin überzeugt, wir sind alle halb verdurstet.
Mavis, du enttäuscht mich ungeheuer. Ich dachte wenigstens, du hättest Sinn für Musik.
Aber hab ich auch, mein lieber Rudolf. Und du spielst wie ein Engel.
Dankeschön.
Aber ich möchte, dass du ein paar Gäste kennenlernst. Ich kann einfach nicht mit ansehen, wie du die ganze Zeit am Klavier sitzt. Hallo, Mark.
Hallo, Mavis.
Nett von dir, dass du gekommen bist.
Nur red doch keinen Unsinn, Liebling. Ich bin doch schon über 20 Minuten hier. Ich suche einen leichten Sherry und ein Mädchen in einem grünen Kleid.
Ich bin mir zwar nicht im Klaren wegen des Mädchens in grün, aber einen Sherry kann ich dir besorgen.
Sehr lieb, soll ich
mir das? Edward?
Lass nur Mavis, ich besorge ihm einen.
Vielen Dank, Rudolf.
Ich sehe nicht die geringste Spur von deinem Schützling, Mavis.
Meinst du Richard Ferguson?
Natürlich.
Er wird schon noch kommen. Außerdem ist er nicht mein Schützling. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Ich spanne ihn an, weil ich glaube, es steckt etwas in ihm.
Oh ja, daran ist nicht der geringste Zweifel. Etwas steckt in ihm. Zumindest eine große Unverschämtheit.
Wie kannst du so etwas sagen?
Na, hör mal, er rief mich heute Morgen an und sagte, er müsste mich sprechen. Als ich sagte, dass ich keine Zeit habe, jedenfalls nicht heute oder morgen, da wurde er ausfällig.
Oh, ich bitte dich. Richard ist jung und unbeherrscht.
Er hat ein ausgesprochen schlechtes Benehmen. Weißt du eigentlich, weshalb er mich sprechen wollte?
Ja, er möchte, dass du ein gutes Wort für ihn bei Wallis Keane einlegst.
Was, dem Verleger?
Ja, du bist doch mit ihm befreundet, nicht wahr?
Stimmt. Und ich möchte es auch bleiben.
Hallo!
Hey!
Kommt Richard endlich.
Liebste Mavis, es tut mir schrecklich leid, dass ich mich so verspätet habe. Es war furchtbar schwer durchzukommen und eine... Oh, komm mal her, Mädchen, komm mal her. Hier, ich habe deine mitgebracht, du hast ja nichts dagegen, nicht? Wir hatten uns zum Abendessen verabredet und es wäre doch albern gewesen.
Natürlich. Ich freue mich, dass ihr beide gekommen seid. Was darf ich Ihnen anbieten, Miss...
Nelson.
Richtig, Miss Nelson.
Einen Martini, bitte.
Gern.
Also hier ist endlich Ihr Sherry, Sir.
Oh, vielen
vielleicht
Dank.
Bin ich kein guter Pianist, Mavis, aber ich bin bestimmt der Beste. Hallo Richard. Hallo Rudolf. Du kennst doch deine?
Natürlich, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen.
Entschuldigen Sie bitte, Miss... Nelson. Ach ja, darf ich Sie bekannt machen? Miss Nelson, Mr. Mark Elliot.
Sehr angenehm.
Freut mich.
Mark? Du siehst nicht sehr glücklich aus mit deinem Sherry. Ich bin überzeugt, dein Champagner-Cocktail.
Nein, ich bin wirklich völlig zufrieden, Mavis.
Entschuldigen Sie bitte.
Ja, Edward, was gibt's?
Mr. Elliot wird am Telefon verlangen. Ich habe das Gespräch in Ihr Arbeitszimmer durchgestellt.
Vielen Dank, Edward. Weißt du, wo es ist, Mark?
Nein, leider nicht, Mavis.
Ich werde es Ihnen zeigen.
Sehr lieb,
Deiner, ich bin gleich wieder da.
Ja, es ist gut, Richard.
Kommen Sie mit, Mr. Elliot.
Aber gerne. Vielen Dank, Ferguson.
Keine Ursache.
Wo ist denn hier das Telefon?
Da drüben, in der Ecke.
Ah ja.
Sie brauchen aber den Hörer nicht abzunehmen.
Was wollen Sie damit sagen?
Ich bat Edward, Ihnen auszurichten, dass Sie...
Was, Sie haben ihn gebeten? Ja, wollen Sie damit sagen, dass ich nicht am Telefon verlangt werde?
Setzen Sie sich, Mr. Elliot.
Was soll das heißen, setzen Sie sich?
Das ist die einfachste Sache der Welt. Setzen Sie sich, ich will mit Ihnen sprechen.
Hören Sie mal, junger Mann, wenn Sie denken, dass Sie mit Ihrer Unverschämtheit irgendetwas erreichen, dann haben Sie sich gewaltig geirrt.
Mr. Elliot, Ihr Ton ist aggressiv und Ihr Benehmen ausgesprochen unhöflich. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Angenehm unterhalten.
Das ist kein sehr netter Anfang.
Ferguson, wenn Sie sich etwa einbilden sollten, dass ich Sie mit Wallace Keane bekannt mache, dann sind Sie sehr auf dem Holzweg.
Mit wem? Wallace Keane? Ah, dem Verleger?
Ja.
Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als Keane kennenzulernen. Es sei denn, ich müsste auch noch eines seiner Bücher lesen.
Aber Mavis sagte doch, Sie wollten...
Mavis, mein Gott, Mavis ist eine intellektuelle Schriftstellerin und wie alle anderen intellektuellen Schriftsteller steht sie niemals mit beiden Beinen auf der Erde. Kurzum, Mr. Elliot, es ist mir völlig gleichgültig, ob ich Mr. Keane kennenlerne oder nicht.
Was wollen Sie dann von mir?
1500 Pfund.
Was?
1500 Pfund Sterling.
Ich soll Ihnen 1500 Pfund leihen?
Ich habe nicht gesagt, dass Sie sie mir leihen sollen, Mr. Elliot.
Verdammt nochmal, was wollen Sie jetzt von mir?
Ich will, dass Sie mir 1500 Pfund geben.
Geben? Mein lieber Junge, Sie sind verrückt. Kommen Sie. Wir wollen zu den anderen Gästen zurückgehen.
Einen Augenblick, Mr. Elliot.
Ja, was gibt's da noch?
Wenn dies in einem Buch stände, das Mavis geschrieben und Ihr Freund Mr. Keane herausgegeben hätte, dann würden Sie früher oder später eine Stelle finden, wo es heißen würde, Erpressung ist ein hässliches Wort. Naja, also unter uns gesagt, ich finde das Wort gar nicht so hässlich. Im Gegenteil. Das ist ein recht nettes Wort. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Ich erpresse Sie, Mr. Elliot. Ich verlange 1500 Pfund.
So. Und wenn ich mich weigere, mich erpressen zu lassen?
Mein lieber Mr. Elliot, können Sie sich noch an ein Mädchen namens Sheila Stevens erinnern? Für den Fall, dass Sie es vergessen haben, lassen Sie mich Ihr Gedächtnis auffrischen. Vor 16 Jahren, genauer gesagt im Juni 1938... waren Sie Gast auf einer Gesellschaft in Norfolk. Ein junges Mädchen namens Sheila Stevens war ebenfalls eingeladen. Während dieses, ich möchte sagen, nicht völlig ereignislosen Wochenendes, beging Miss Stevens Selbstmord.
Und weiter, was wollen Sie damit sagen?
Bei der anschließenden Untersuchung sagten Sie aus, Miss Stevens wäre Ihnen völlig unbekannt gewesen. Sie hätten sie erst an dem bewussten Wochenende kennengelernt.
Und? Und?
Das war gelogen. Sie hatten sie bereits verschiedene Male vorher getroffen. Einmal sind sie sogar einige Tage mit ihr in Brüssel gewesen.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht recht, wovon Sie überhaupt reden. Ich erinnere mich schwach an ein Mädchen namens Sheila Stevens, aber das ist sehr lange her und ich war damals noch sehr jung.
Sie waren 31 und Miss Stevens war 17. Genau 17 Jahre alt.
Ich nehme an, Sie haben die Briefe.
Ich habe 3 Briefe, Mr. Elliot. Ob Sie mehr geschrieben haben, weiß ich nicht.
Und Sie verlangen 1500 Pfund dafür?
Das habe ich nicht gesagt.
Also ich verstehe Sie nicht. Was soll das nun wieder heißen?
Ich habe die Briefe und ich verlange 1500 Pfund. Na, das bedeutet jedoch nicht, dass ich die Briefe für die 1500 Pfund hergebe.
Ja, was wollen Sie also?
Für den Anfang genügen 1500 Pfund. Überlegen Sie sich's, Mr. Elliot. Überlegen Sie es sich gründlich. So. Und wollen wir jetzt Ihren Rat befolgen und zu den übrigen Gästen zurückkehren?
Hier geht's ja wirklich hoch her. Ich hole Ihnen einen leichten Sherry.
Nein.
Nein?
Danke.
Oder wollen Sie lieber etwas Stärkeres trinken?
Richard, endlich, wo warst du denn, Liebling? Ich habe mich so scheußlich geärgert. Die gemeine Mrs. Russell, weißt du, sie hat alles getan, um mich zu schikanieren. Wirklich, Richard, wenn du unbedingt noch bleiben willst, dann gehe ich eben allein. Ich kann das nicht mehr.
Kein Ausweg mehr. Ich wurde einfach gezwungen. Ich habe Ferguson die 1500 Pfund gegeben. 3 Wochen später gab ich ihm weitere 400.
Woher wissen Sie, dass er die Briefe hat? Hat er sie Ihnen gezeigt?
Er hat die Briefe.
Und was ist heute passiert, Elliot? Hat er Sie angerufen?
Ja, er rief mich um 3 Uhr an. Er sagte, er wäre verzweifelt und brauchte sofort 700 Pfund. Er schlug vor, ihn hier zu treffen. Heute Abend um 9 Uhr. Ehrlich gesagt, Temple, ich habe keine Erfahrung mit solchen Dingen. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit fertig werden soll.
Oh, ich habe den Eindruck, Sie werden recht gut damit fertig, Mr. Elliot.
Ja, wieso?
Nur dem Revolver nachzuurteilen, hatten Sie sich doch entschlossen, mit Ferguson kurzen Prozess zu machen.
Ich hatte scheinbar völlig den Verstand verloren, Temple. Ich muss die Briefe zurückhaben. Was soll ich denn bloß machen?
Ich glaube kaum, dass Sie sie heute Abend noch bekommen werden, Elliot. Es ist bereits 22:45.
Mr. Elliot?
Ja, Mrs. Temple?
Sie sagten, Richard hat Sie heute Nachmittag angerufen und vereinbart, Sie hier zu treffen.
Ja.
Wie erklären Sie sich, dass er uns zur gleichen Zeit auch hierher bestellt hat?
Ich weiß nicht, Mrs. Temple. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, weshalb er Sie angerufen hat.
Oh, wir wissen es, weshalb er uns angerufen hat. Er will den Ring haben. Die Frage ist lediglich, warum er sich ausgerechnet diese Stelle und diesen Zeitpunkt ausgesucht hat.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Na, immerhin, es sieht nicht so aus, als ob er die Verabredung einhält. Steve, ich glaube, es ist das Beste. Wir machen uns wieder auf den Rückweg.
Ach, Temple.
Ja?
Macht es Ihnen etwas aus, mich mit nach Oxford zu nehmen? Sie werden verstehen, ich bin jetzt nicht zum Fahren aufgelegt.
Das ist selbstverständlich, aber was ist mit Ihrem Wagen?
Mein Chauffeur kann den morgen früh abholen.
Ja, ist gut, Elliot. Also, fahren wir.
Danke, Temple, vielen Dank.
Fahr langsamer, Paul. Hier kommen ein paar unübersichtliche Straßenkreuzungen.
Wir sind noch nicht ganz so weit, Mrs. Temple. Mindestens noch einen halben Kilometer von hier.
Mr. Elliot?
Ja.
An dem Abend, an dem wir Sie im Treffpunkt kennenlernten, sagten Sie, dass Richard Sie erpresste und Sie machten eine Andeutung, dass Mrs. Russell etwas davon weiß.
So, das...
Ja, ja, Sie sagten, Sie hätten Grund genug, um Ferguson zu ermorden. Und als ich Sie nach dem Grund fragte, sagten Sie, wollen Sie damit sagen, Mavis Russell hätte es Ihnen nicht gesagt?
Ja, es tut mir leid, wenn ich das gesagt habe. Ich glaube nicht, dass es ganz richtig war.
Sie glauben nicht, dass Mrs. Russell etwas über die Erpressung gewusst hat?
Das ist schwer zu sagen. Mavis weiß immer eine ganze Menge von dem, was in Oxford los ist. Bestimmt jedoch, was sich in unserem Kreise abspielt. Wahrscheinlich hat sie gewusst, dass ich erpresst wurde, aber... Ja, ich möchte annehmen, sie glaubte, es handele sich bei dem jungen Ferguson lediglich um, sagen wir, eine leere Drohung. Ferguson wollte vorwärts kommen, er liebte es, Leute kennenzulernen. Er redete sich ein, dass er... Nanu, was ist denn da los?
Langsam, Paul.
Sieht wie ein Verkehrsunfall aus.
Der Wagen brennt. Fahr mal langsam, Paul, und nicht zu dicht dran.
Die Polizei ist schon da, Temple. Ich möchte bloß wissen, was da passiert ist.
Hallo, was ist denn da passiert?
Wissen wir doch nicht, Sir. Oh, Mr. Temple, es sieht so aus,
als... Ist da noch jemand im Wagen drin?
Leider ja, Sir.
Entsetzlich, Paul.
Seit fünf Minuten versuchen wir, ihn rauszukriegen. Aber wir kommen nicht nah genug an den Wagen ran. Kaum Löcher her.
Augenblick mal, Steve.
Wohin willst du, Paul?
Ich will mir den Wagen mal ansehen.
Aber Vorsicht.
Ah, ich bin gleich wieder da.
Zurückdrehen, langsam, langsam.
Die Hitze muss entsetzlich sein.
Grauenvoll. Was war das?
Der Benzintank.
Wo ist Paul?
Da kommt er.
Elliot?
Ja?
Elliot, kommen Sie mal mit, ich brauche Sie einen Augenblick.
Was ist los, Liebling?
Es ist Richard Fergusons Wagen.
Nein, das ist doch unmöglich.
Ja, es ist Fergusons Wagen. Die Autonummer ist dieselbe, die er mir am Telefon gegeben hat. Kommen Sie mit, Elliot.
Ja, aber was kann ich denn dabei tun, Temple?
Der Mann ist noch im Wagen. Wenn man ihn rausgeholt hat, möchte ich, dass Sie ihn sich mal ansehen.
Langsam, vorsichtig, vorsichtig.
Sie wollen ihn raus.
Ja.
Zurücktreten, bitte. Bleiben Sie drüben stehen.
Mr. Temple.
Hallo, McIntosh, was machen Sie denn hier?
Ich bin eigentlich auf dem Rückweg nach London. Dieser Unfall hier hat mich aufgehalten.
Eine scheußliche Geschichte.
Oh, Mr. Elliot. Ja, das kann man wohl sagen, eine scheußliche Geschichte. Möchte wissen, wie das passiert ist. Der Benzintank ist es nicht gewesen. Der ist erst vor wenigen Augenblicken explodiert.
Was? Was ist jetzt passiert?
Sie haben ihn aus dem Wagen rausgeholt.
Der arme Teufel.
Kommen Sie, Elliot, und Sie kommen besser auch mit, McIntosh.
Wieso? Warum soll ich mitkommen?
Ich möchte, dass Sie sich den Mann ansehen. Ich habe das Gefühl, dass Sie ihn kennen.
Wir sind zu spät gekommen, Mr. Temple. Er ist tot. Wie ist das, Sir?
Mr. Temple?
Sie kennen ihn, McIntosh?
Ja, ich kenne ihn. Es ist Richard Ferguson. Gute Nacht, Mr. Temple.
Gute Nacht, McIntosh.
Gute Nacht, Mr. Elliot.
Gute Nacht.
Wenn Sie mich brauchen, können Sie mich im Cromwell Hotel erreichen.
Ja, wie? Ich dachte, Sie fahren nach London zurück.
Ich wollte, aber jetzt habe ich es mir anders überlegt. Ich möchte nicht, dass Dinah es von jemand anders erfährt. Sie hatte Richard wirklich gern. Dies wird ein furchtbarer Schlag für Sie sein.
Entschuldigen Sie, Mr. Temple.
Ja?
Sind Sie sicher, dass es Richard Ferguson ist?
Ja, ganz sicher. Diesmal ist es kein Irrtum.
Es besteht nicht der geringste Zweifel. Es ist Richard Ferguson.
Danke. Kann ich Sie bitte einen Augenblick allein sprechen, Mr. Temple?
Selbstverständlich. Kommen Sie dann zum Wagen, Elliot.
Ja, ist gut.
Gute Nacht.
Gute Nacht, McIntosh.
Gute Nacht, Sir.
Mr. Temple hat meine Adresse, falls Sie mich brauchen.
Vielen Dank, Sir. Mr. Temple.
Ja?
Ferguson war bereits tot, bevor der Wagen brannte.
Woher wissen Sie das?
Ich habe mir die Leiche nochmal angesehen. Richard Ferguson ist erschossen worden.
Mein lieber Sir Graham, ich bin heute Nachmittag nicht in dieses scheußliche kleine Polizeirevier gekommen, weil Sie mich herbestellt haben, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich könnte Ihnen irgendwie behilflich sein.
Sie können uns bestimmt helfen, Mrs. Russell, indem Sie meine Fragen beantworten.
Herrgott, aber Sie stellen immer wieder die gleiche Frage. Dabei habe ich Ihnen nicht einmal, sondern mindestens ein halbes Dutzend Mal versichert, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, warum Richard Ferguson den Siegelring haben wollte.
Ja, ja. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Sie etwas frage, Mrs. Russell?
Bitte?
Wussten Sie, dass Mr. Elliot von Richard Ferguson erpresst wurde?
Mark wurde erpresst von? Machen Sie sich doch nicht lächerlich.
Was meinen Sie damit?
Haben Sie Mark Elliot kennengelernt?
Ja, das wissen Sie doch.
Ja, und hat auf Sie den Eindruck gemacht, als ob er sich von einem kleinen Universitätsstudenten erpressen ließe? Mark ist ein kaltblütiger und berechnender, gewiegter Geschäftsmann, der sich von niemandem erpressen lässt, obwohl er es vielleicht selbst einmal versuchen würde.
Wissen Sie, dass Elliot mir selbst gesagt hat, dass er erpresst wurde? Und dass Sie wussten, dass er erpresst wurde?
Dann kann ich darauf nur erwidern, dass Elliot nicht nur ein kalter und berechnender Geschäftsmann ist, sondern auch ein kalter und berechnender Lügner. Es ist bereits 4:15, Sir Graham. Um 4:30 bin ich beim Friseur angemeldet. Ich möchte gern pünktlich sein.
Natürlich, Mrs. Russell. Ich nehme an, wir wissen, wo wir Sie erreichen können.
Sie haben ja meine Adresse. Auf Wiedersehen, Mr. Temple.
Auf Wiedersehen.
Tut mir leid, dass man Sie so schlecht informiert hat.
Oh, ich werde versuchen, es wieder gut zu machen, Mrs. Russell. Die Frau gefällt mir nicht. Wenn sie eine von den Gebildeten ist, dann bin ich dem Himmel dankbar, dass ich sie nicht geheiratet habe. Trotzdem, man darf sie nicht unterschätzen. Glauben Sie, dass sie in diese Sache verwickelt ist, Temple? Ich meine, ernsthaft? Ehrlich gesagt, ja. Sie meinen, sie könnte... Jonathan sein? Ja. Möglich, Sir Graham.
Ja, Sergeant, was gibt's?
Mr. und Mrs. Ferguson möchten Sie sprechen, Sir.
Sind Sie unten?
Jawohl, Sir. Im Büro von Inspektor Gerard.
Danke, Sergeant. Wir kommen gleich runter.
Jawohl, Sir.
Kommen Sie mit, Temple.
Gut.
Ich kann es nicht glauben, dass Richard in irgendetwas verwickelt war, das unehrlich ist. Ich kenne Richard. Er ist vielleicht dickköpfig und dumm, aber
Helen, bitte. Meine liebe Mrs. Ferguson, ich weiß, dass Ihnen diese Sache sehr viel Kummer bereitet, aber ich fürchte, wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Und die Tatsachen sind nicht sehr angenehm.
Ich verstehe Sie nicht.
Ich nehme an, Sie haben in der Zeitung über den Autounfall gelesen?
Ja.
Es war kein Unfall, Mr. Ferguson.
Wir haben uns das bereits gedacht, nach allem, was der Inspektor uns gesagt hat.
Ihr Sohn ist ermordet worden, Mrs. Ferguson. Er wurde erschossen.
Nein! Nein, das glaube ich nicht!
Leider ist es wahr. Die ärztliche Untersuchung hat ergeben, dass er erschossen wurde, bevor der Wagen Feuer fing. Ob allerdings die gleiche Person, die ihn erschossen hat, den Wagen in Brand steckte, das wissen wir nicht.
Ach, das muss die gleiche Person gewesen sein.
Natürlich war es dieselbe Person. Die ganze Geschichte sollte so aussehen wie ein Autounfall. Sir Graham, ich möchte niemanden beleidigen. Aber ich glaube kaum, dass Sie Ihre Leute sehr geschickt angestellt haben.
Was soll das heißen, Mr. Ferguson?
Das werde ich Ihnen sagen. Als Sie feststellten, dass Richard gar nicht ermordet worden war, das erste Mal, meine ich,
ja?
Da hätten Sie ihn finden müssen. Jeder einzelne Polizist im Lande hätte nach ihm suchen müssen.
Das haben wir getan. Wir haben versucht, ihn zu finden. Vergessen Sie nicht, dass die Polizei dachte, Richard wäre tot. Sie waren derselben Meinung, Mr. Ferguson. Sie haben nicht geglaubt, dass Richard lebt, sogar nachdem Ihre Frau ihn gesehen hatte.
Ja, ich weiß. Aber, Temple, wollen wir nicht lieber mit offenen Karten spielen?
Was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Warum ist unser Junge ermordet worden?
Ja. Meiner Meinung nach, weil irgendjemand glaubte, er hätte den Siegelring.
Den Siegelring?
Sie meinen seinen eigenen Ring?
Ja.
Ja, warum sollte ihn denn nicht haben? Das begreife ich nicht. Ich fürchte, Sie und Ihre Leute sind auf dem Holzweg. Ich nehme an, irgendein Mädchen steckt dahinter.
Das ist doch meine Meinung, Mr. Temple. Vor kurzem schrieb Richard uns einen langen Brief über eine Dinah Nelson. Er schien sehr befreundet mit ihr zu sein.
Stimmt, Mrs. Ferguson. Kennen Sie Miss Nelson?
Nein.
Und dann ist da diese andere Frau, diese Mrs. Russell. Glauben Sie, dass sie irgendetwas über die Sache weiß?
Möglich.
Warum bringen Sie sie dann nicht hierher? Ja, warum verhören Sie sie nicht?
Wir haben sie vernommen. Sie hat uns vor 5 Minuten verlassen. Übrigens, Mr. Ferguson, sehen Sie sich dies doch einmal an.
Was ist das?
Sehen Sie es sich an. Es ist eine Fotokopie einer geheimnisvollen Nachricht, die auf der ersten Jonathan-Karte stand.
Was ist das, Robert?
So viel ich sehen kann. Eine Liste mit Buchstaben und Nummern. Was soll das bedeuten?
Zeigen Sie es bitte, Mrs. Ferguson.
Danke.
Sagt es Ihnen irgendetwas?
Ja, mir nicht.
Ich weiß gar nicht, was es ist.
Ja. Sagen Sie, Mrs. Ferguson, wann haben Sie Ihren Sohn zum letzten Mal gesehen?
An dem Abend, als ich ihn vor dem Hotel sah.
Danach nicht wieder?
Nein.
Sie wissen, dass er Ihren Mann eines Abends angerufen hat und ihn bat, ihn in einem Haus in Lewisham zu treffen.
Ja, Robert hat es mir erzählt.
Waren Sie überrascht, als Ihr Mann es Ihnen sagte?
Natürlich.
Sagen Sie, was bedeuten diese Fragen eigentlich, Sir Graham?
Mr. Ferguson hatte einen Herzanfall und konnte die Verabredung nicht einhalten. Mr. Temple ging an seiner Stelle. Anstatt jedoch Ihren Sohn anzutreffen, fand er die Leiche eines Mannes namens Red Harris.
Ja, ich weiß.
Haben Sie jemals von einem Red Harris gehört?
Nein, niemals.
Trotz der Tatsache, dass Richard mit Ihrem Mann telefonierte, hat er nicht den geringsten Versuch unternommen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen? Stimmt das, Mrs. Ferguson?
Ja, das stimmt.
Nun gut. Ich danke Ihnen, Mrs. Ferguson. Wir werden Sie benachrichtigen, Mr. Ferguson, sollte sich irgendetwas Wichtiges ereignen. Sie werden von uns hören.
Wir wollten heute Abend nach London zurückfahren. Sind Sie damit einverstanden?
Ja, ich nehme an, Sie bleiben im Savoy Hotel.
Ja, vorläufig jedenfalls. Auf Wiedersehen, Temple.
Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Mr. Temple.
Auf Wiedersehen, Mrs. Ferguson. Ich bin gleich wieder da, Temple.
Gut.
Komisch.
Entschuldigen Sie, Mr. Temple, ich habe meine Handtasche vergessen.
Oh, ja, stimmt. Hier liegt sie. Bitteschön.
Oh, vielen Dank. Mr. Temple.
Ja?
Setzen Sie sich mit Dinah Nelson in Verbindung. Sagen Sie ihr, dass ich sie schicke. Paul, hast du Sir Graham gesagt, was Mrs. Ferguson gesagt hat?
Nein.
Weißt du, Paul, das ist eigentlich ein krasser Widerspruch. Zuerst behauptet sie, dass sie Dinah Nelson nicht kennt und hinterher sagt sie, setzen Sie sich mit ihr in Verbindung und sagen Sie ihr, dass ich sie schicke.
Tja.
Was glaubst du, weshalb sie das gesagt hat?
Keine Ahnung. Wir sind da, Weldon Court.
Das macht aber einen sehr feudalen Eindruck.
Ja, nicht schlecht. Na komm, Steve.
Schickes Haus, nicht?
Kann man wohl sagen. Guten Abend.
Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen?
Ja, wir wollten zu Miss Nelson, Dinah Nelson. Sie wohnt in Nummer 23, nicht wahr?
Stimmt, Wohnung 23, zweite Etage.
Dankeschön. Wissen Sie vielleicht, ob Miss Nelson zu Hause ist?
Ja, Sir, sie kam um 7:15. Dort ist der Fahrstuhl.
Dankeschön.
Bitte sehr. Gnädige Frau.
Danke. Was macht Miss Nelson eigentlich?
Sie ist Sekretärin bei Professor Dillard.
Ah ja, richtig. Du, ich glaube kaum, dass sie nur von ihrem Gehalt lebt. Sie muss Nebeneinkommen haben.
Anzunehmen, ja.
Das ist richtig, hier, Nummer 23.
Es rührt sich gar nichts. Leute doch nochmal, Pohl. Anscheinend ist sie doch nicht zu Hause.
Tja, sieht wirklich so aus.
Was willst du jetzt machen?
Der Portier muss sich geirrt haben. Wahrscheinlich ist sie...
Was ist los, Liebling?
Sag mal.
Pohl, was gibt's?
Du, riechst du nichts?
Nein. Nein, ich rieche nichts.
Ja, aber das ist
doch... Doch, Pohl! Gas!
Also doch, Gas.
Was jetzt?
Augenblick mal. Schau mal die Zeitung, ja?
Ja, und?
Schnell, Steve.
Was so, denn?
Jetzt leg sie auf die Erde, ja? Mach sie auseinander.
Was willst du denn machen, Pohl?
Also, schieb die Zeitung unter die Tür. Dann werde ich versuchen, den Schlüssel nach innen durchzustoßen, damit er auf die Zeitung fällt.
Ja? Ah, ja, ich verstehe.
So, Achtung.
Warte.
Langsam, langsam, langsam. Vorsichtig. Ich versuch's mal, ja?
Das war der Schlüssel, Pohl.
Jetzt zieh die Zeitung zurück. Langsam. Vorsichtig, vorsichtig.
Hier ist der Schlüssel.
Ist ja großartig, so.
Pohl.
Bleib stehen, Steve.
Hier ist sie. Neben dem Gas her. Ja,
komm, bleib stehen, Steve. Ich mach's Fenster auf.
Schnell, Pohl. Dreh das Gas ab.
So, es hilft mir. Hilf mir bitte. Wir müssen sie ans offene Fenster bringen.
Lebt sie noch?
Ich weiß nicht. Miss Nelson? Miss Nelson?
Und du tust dir weh, Liebling.
Wir müssen sie ans Fenster bringen. Komm. Miss Nelson?
Kommt sie zu sich?
Ich glaube, ja.
Wo bin ich? Wo bin ich?
Es ist alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen.
Was ist denn passiert? Mein Kopf. Mein Kopf. Als wenn er auseinanderspringen wollte.
Glaubst du, dass sie durchkommt, Pohl?
Ja, ja. Sie wird sich schnell wieder erholen. Steve.
Ja?
Geh mal ins Schlafzimmer, ja?
Ja?
Sieh nach, ob sie vielleicht ein paar Zeilen an jemanden geschrieben hat.
Ah, ja, Pohl.
So, jetzt ganz ruhig, Miss Nelson. Machen Sie die Augen zu. So ist gut. Ja. So. Gut.
Mr. Temple.
Ja?
Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich konnte... Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten.
Pohl!
Ja? Hast du was gefunden, Liebling?
Ja, diesen Zettel. Er lag hier auf dem Frisiertisch.
Und?
Er ist für Jonathan.
Gib her, Steve. Dies ist der einzige Ausweg für mich. Ich kann es nicht länger aushalten. Deiner.
Mr. Temple.
Ja, ich komme schon, Miss Nelson.
Würden Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen?
Aber natürlich, gerne.
Ich hole Ihnen eins.
Ist gut.
Sie sind gerade noch zur rechten Zeit gekommen, Mr. Temple. Der Zettel. Ich habe einen Zettel im Schlafzimmer gelassen.
Hier ist er.
Bitte geben Sie mir den Zettel.
Ich habe ihn bereits gelesen, Miss Nelson.
Oh.
Er war an Jonathan adressiert. Wer ist Jonathan?
Ich weiß es nicht.
Gewöhnlich hinterlässt man keine Abschiedszeilen für jemanden, den man nicht kennt.
Fragen Sie mich nicht, Mr. Temple, bitte. Bitte nicht.
Miss Nelson, ich muss Ihnen diese Frage stellen. Wer ist Jonathan? Und warum wollte Richard Ferguson den Ring haben?
Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Mr. Temple. Lassen Sie mich bitte allein. Bitte, bitte fragen Sie mich nicht mehr.
Hier ist Wasser, Miss Nelson.
Komm, gib es mir her, Steve. So, bitte trinken Sie.
Danke.
Dinah, wann ist diese Aufnahme hier gemacht worden?
Welche Aufnahme?
Hier.
Ach so, die da. Noch vor ungefähr 6 Monaten.
Das ist Richard Ferguson und Sie, nicht wahr?
Ja. Was machen Sie denn da?
Ich sehe mir das Bild an.
Ach, ich habe nie gewusst, dass Detektive dazu ein Vergrößerungsglas benutzen.
Immer. Manchmal auch Bluthunde.
Sie müssen mich doch für sehr undankbar und unhöflich halten, Mr. Temple.
Wieso?
Weil ich Ihre Fragen nicht beantworten will.
Nein, ich halte Sie nicht für unhöflich oder undankbar, nur für ziemlich töricht. Ich möchte Ihnen in dieser Angelegenheit helfen. Warum wollen Sie nicht?
Es hat geläutet, Paul.
Ja, erwarten Sie jemanden?
Ja, Reggie wollte kommen. Ich hatte das ganz vergessen.
Wollen Sie ihn jetzt sehen?
Ja, ich muss wohl sonst...
Gut, ich öffne. Bleib bei Miss Nelson, Steve.
Ja, Paul.
Nanu, Mr. Temple.
Hallo, McIntosh. Guten Abend, Mr. Charles.
Ja, wir haben ja gar nicht gewusst, dass Sie hier sind, Mr. Temple.
Bestimmt nicht. Wir sind mit deiner verabredet und... Nanu, warum ist denn das Fenster so weit offen? Ja.
Außerdem riecht es nach Gas.
Was ist los, Temple? Was ist passiert?
Miss Nelson wollte sich das Leben nehmen.
Was? Das glaube ich nicht. Das ist doch unmöglich.
Leider stimmt es.
Wie geht es ihr?
Gut, es ist alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Zum Glück sind Steve und ich zur rechten Zeit gekommen. Aber kommen Sie doch herein, bitte. Ja,
danke schön. Wo ist deiner?
Im Schlafzimmer. Meine Frau ist bei ihr. Warten Sie einen Augenblick, McIntosh. Ich möchte vorher mit Ihnen sprechen.
Sind Sie sicher, dass deiner nichts fehlt?
Ihr fehlt nichts. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Sie brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen.
Ja, ein Glück, dass Sie rechtzeitig gekommen sind, Mr. Temple.
Das kann man wohl sagen, Mr. Charles. Ach, nebenbei, es ist mir neu, dass Sie beide sich kennen.
Ja, wir haben uns vor rund einem halben Jahr bei einem Golfturnier kennengelernt.
So.
Ja, seitdem sind wir eng miteinander befreundet.
Aha. Also Sie waren mit Miss Nelson verabredet?
Ja, wir drei hatten ausgemacht, dass wir im Treffpunkt zu Abend essen wollten.
Wann hatten Sie sich verabredet?
Heute Nachmittag.
Ich habe Sie angerufen.
Was für einen Eindruck hat sie am Telefon gemacht?
Etwas bedrückt. Aber die Sache mit Richard Ferguson hat sie natürlich furchtbar mitgenommen. Das ist ja auch bestimmt der Grund, weshalb sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Ich habe immer gewusst, dass es eine große...
Ich bin nicht Ihrer Ansicht, McIntosh. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Ich glaube nicht, dass Richards Tod irgendetwas mit ihrem Selbstmordversuch zu tun hat. Ja,
welch andere Erklärung gibt es?
Miss Nelson hatte ein paar Abschiedszeilen geschrieben, die an einen gewissen Jonathan gerichtet sind.
Jonathan? Kenne ich nicht.
Ich weiß. Das haben Sie mir schon einmal gesagt, Mr. Charles.
Was hat sie geschrieben?
Lediglich, dass sie es nicht länger aushalten kann.
Was meint sie damit? Was kann sie nicht länger aushalten?
Am besten fragen Sie sie selbst.
Paul!
Ja?
Guten Abend, Mrs. Temple.
Guten Abend. Oh, Mr. Charles?
Guten Abend, Mrs. Temple.
Was ist los, Steve?
Sie fragt nach Mr. McIntosh.
Gut, wir kommen schon.
Sie hat sich wieder furchtbar aufgeregt, Paul. Sie weint.
Ja, ist schon gut, Steve.
Aber Dina.
Ich will keine Fragen beantworten, Reggie. Ich möchte überhaupt nicht darüber sprechen.
Ruh dich erst einmal aus, Dina.
Fragen Sie mich auch nichts mehr, Mr. Temple. Bitte nicht. Ich kann Ihnen heute Abend keine Antwort geben.
Wie Sie wollen, Dina. Wir gehen jetzt ins Hotel zurück. Sollten Sie Ihre Meinung ändern und sich aussprechen wollen, dann wissen Sie, wo Sie uns erreichen können.
Ja, Mr. Temple. Vielen Dank.
Ich bleibe bei Dina, Rudolf.
Selbstverständlich, Reggie. Haben Sie Ihren Wagen hier, Mr. Temple?
Nein, wir sind zu Fuß gekommen.
Kann ich Sie ins Hotel zurückfahren?
Oh, gerne. Vielen Dank. McIntosh?
Ja?
Sollte Dina sich's anders überlegen und mich doch sprechen wollen...
Dann rufe ich Sie sofort an, Mr. Temple. Darauf können Sie sich verlassen.
Gut, danke. Steve, bist du fertig?
Ja. Gute Nacht, Miss Nelson. Gute Nacht, Mrs. Temple. Ich bin Ihnen wirklich so dankbar.
Seien Sie recht vorsichtig. Und wenn Sie sich besser fühlen, dann rufen Sie uns an.
Gute Nacht, Dina.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
So, und jetzt mache ich dir eine anständige Tasse Kaffee. Danach wirst du dich wie ein ganz anderer Mensch fühlen, Dina.
Nein, nicht. Reggie, bitte nicht. Bleib doch bitte, wo du bist.
Wie du willst, Dina. Ganz wie du willst, mein Kind.
Ihr Wagen fährt ausgezeichnet, Charles.
Ja, ich bin sehr damit zufrieden.
Was für ein Wagen ist es?
Ein 3,5 Liter Lombard, Mrs. Temple.
Ah, also Doren Lombard. Mhm. Ich war nicht ganz sicher. Haben Sie ihn schon lange?
Oh, ungefähr 6 Monate.
Bequem, der Wagen, nicht wahr, Liebling?
Ja, sehr bequem.
Haben Sie ihn in Oxford gekauft?
Nein, in London.
Aber als gebrauchten Wagen?
Ja.
Ja, man sieht heutzutage nicht viele Lombards. Wahrscheinlich sind sie den meisten Leuten zu groß. Ein Freund von mir hatte einen sehr, sehr schönen Wagen. Also Red Harris war mächtig stolz darauf.
Was mir an diesem Wagen gefällt, ist, dass er schnell auf Touren kommt. Erstklassig.
Ja, ja. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie etwas frage, Charles.
Bitte?
Was machen Sie eigentlich?
Ich bin Volkswirt.
So.
Ach, ich dachte, Sie wären an der Universität, Mr. Charles.
Ich war. Ich bin vor etwa 2 Jahren abgegangen. So, da sind wir.
Ja, vielen Dank für die Fahrt.
Keine Ursache. Ich hoffe nur, Miss Nelson ist bald wieder auf dem Posten.
Hoffentlich.
Ja, ich möchte annehmen, dass es eine Lehre für Sie war.
Mr. Charles, haben Sie eine Ahnung, weshalb Dinah einen Selbstmordversuch gemacht hat?
Ja, der einzige Grund, den ich wüsste, ist der, den Regine auch schon gesagt hat.
Sie meinen wegen Richard Ferguson?
Ja.
Haben Sie Ferguson gut gekannt?
Das haben Sie mich schon einmal gefragt, Mr. Temple.
So?
Ja, und ich habe Ihnen gesagt, dass wir uns etwa ein halbes Dutzend Mal auf Cocktailpartys getroffen haben.
Mhm. Erinnern Sie sich noch an eine Party bei Mavis Russell vor etwa 7 oder 8 Monaten?
Ich erinnere mich.
War Richard Ferguson auch da?
Sehr wahrscheinlich.
Können Sie sich noch gut an die Party erinnern?
Zum Beispiel an was?
Zum Beispiel, ob Mark Elliott ans Telefon gerufen wurde.
Mark Elliott? Es tut mir leid, aber ich weiß nicht einmal, ob Mr. Elliott überhaupt da war.
So. Na, also nochmals vielen Dank fürs Nachhausebringen.
Ja, bitte sehr.
Gute Nacht, Mr. Charles.
Gute Nacht, Mrs. Temple.
Gute Nacht, Charles.
Gute Nacht, Temple.
Der Wagen interessiert dich wohl mächtig, Paul.
Stimmt. Weißt du warum?
Nein.
Weil ich in dem Wagen schon mal gesessen habe, Liebling. Darum. Der Wagen hat Red Harris gehört. Es ist der Wagen, in dem wir saßen, als er mir die Sache mit dem Ring erzählte.
Derselbe Wagen?
Derselbe Wagen. Er hat zwar eine andere Farbe und ein anderes Nummernschild, aber ganz bestimmt ist es derselbe Wagen.
Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, Mr. Temple.
Guten Abend.
Guten Abend. Kann ich meinen Schlüssel haben?
Hier, bitte. Der Herr von Zimmer 33 möchte Sie gern sprechen, Mr. Temple. Er ist nach oben gegangen.
Gut, vielen Dank, Mr. George.
Ist das Sir Graham?
Ja, Liebling. Sollten während der nächsten halben Stunde irgendwelche Telefonanrufe für mich kommen, stellen Sie bitte auf Zimmer 33 durch.
Jawohl, Sir.
Danke. Komm, Steve. Hallo, Mr. Temple. Oh, hallo, Ferguson.
Kann ich Sie einen Augenblick sprechen?
Natürlich.
Guten Abend, Mrs. Temple.
Guten Abend, Mr. Ferguson.
Wollen wir uns in die Hall setzen?
Oh ja, ja.
Ist irgendetwas passiert, Mr. Ferguson?
Das weiß ich nicht, Mrs. Temple. Ich nehme an, ich bilde es mir nur ein.
Ja, setzen Sie sich erst mal hin, Ferguson. Ja? So. Schießen Sie los.
Wenigstens hoffe ich, dass es nur Einbildung ist. Also, Helen, meine Frau.
Was ist mit dir?
Sie ist verschwunden.
Verschwunden?
Ja.
Was wollen Sie damit sagen, Mr. Ferguson?
Heute Nachmittag, kurz nachdem wir Sie und Sir Graham auf der Polizeiwache verlassen hatten, sagte Helen, dass sie ein paar Einkäufe machen wollte. Das war so gegen 3:45, kann das stimmen?
Das stimmt, ja.
Ich sagte ihr, sie solle sich beeilen. Wir würden uns dann hier im Hotel um 5:30 wieder treffen.
Ja, und?
Ja, seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Jetzt ist es 8:45 und sie ist immer noch nicht da.
Das bedeutet aber noch nicht, dass sie verschwunden ist.
Natürlich nicht. Vielleicht hat sie ein paar Bekannte getroffen oder sie ist in irgendein Kino gegangen.
Aber wir kennen doch keinen Menschen in Oxford, Mrs. Temple. Und Helen würde niemals allein ins Kino gehen.
Also, trotzdem, ich bin überzeugt davon, dass es eine ganz einfache Erklärung dafür gibt, Ferguson. Ich würde mir an Ihrer Stelle keine Gedanken machen.
Ich weiß nicht recht. Helen hat sich in der letzten Zeit recht eigenartig benommen. Sie, wissen Sie, als sie von der Sache mit Richard hörte, glaubte ich, dass sie zusammenbricht. Völlig zusammenbricht, meine ich. Mhm. Haben Sie heute Nachmittag nicht bemerkt, wie sie sich verändert hat?
Ich muss zugeben, ja, dass sie sehr niedergeschlagen
war. Das gefällt mir nicht, Temple. Das macht mir Sorgen.
Mhm. Ferguson, als ich heute Nachmittag Ihre Frau fragte, ob sie Dinah Nelson kennt, verneinte sie.
Ganz recht.
Kennen Sie Miss Nelson?
Nein.
So, wie lange ist es eigentlich her?
Sieh mal, Paul, wer da kommt. Mr. Elliot.
Tatsächlich? Na nu, er sieht aus, als ob ihm eine Laus über die Leber gelaufen ist.
Hier sind Sie also, Temple.
Hallo, Elliot.
Sie machen aber keinen sehr zufriedenen Eindruck, Mr. Elliot.
Ich bin auch nicht zufrieden, Mrs. Temple, am allerwenigsten mit Ihrem Mann.
Oh. Nu, na nu.
Mr. Temple. Gestern Abend habe ich im strengsten Vertrauen mit Ihnen über meine Angelegenheit mit Richard Ferguson gesprochen.
Ja, und?
Und heute Abend kommt Mrs. Ferguson, Richards Mutter, in aller Seelenruhe in den Treffpunkt, entschuldigt sich für das Benehmen ihres Sohnes und bietet mir einen Scheck über 1900 Pfund an.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Wollen Sie damit sagen, dass meine Frau...
Sie sind nicht der Einzige, der sich wundert, Mr. Ferguson.
Sind Sie Richard Fergusons Vater?
Ja.
Dann nehme ich an, dass Sie auch Ihre Hand dabei im Spiel haben. Sie wissen alles über meine...
Einen Augenblick, Elliot, einen Augenblick. Beruhigen Sie sich erstmal. Setzen Sie sich hin und immer mit der Ruhe. Oh, wir wollen die Sache mal in Ordnung bringen. Erstens habe ich weder Mrs. Ferguson noch sonst irgendjemand gesagt, dass Sie von Richard erpresst wurden.
Erpresst?
Ja. Nach dem, was Mr. Elliot sagt, ist Ihr Sohn ein Erpresser gewesen. Er hatte bereits 1900 Pfund von Elliot erhalten und...
Das ist eine Lüge!
Tut mir leid, aber es ist die reine Wahrheit, Mr. Ferguson. Hören Sie, ich will die ganze Geschichte vergessen. Jetzt, wo der Junge tot ist, besteht nicht der geringste Anlass, über die Sache noch länger zu reden. Deswegen habe ich mich so geärgert, als Mrs. Ferguson mir sagte, sie wüsste alles.
Und weiter?
Sehr anständig von Ihrer Frau, mir das Geld anzubieten, aber... Ehrlich gesagt, jetzt, wo Richard tot ist, will ich nichts weiter als die ganze Sache vergessen.
Was heißt das vergessen? Richard ist ermordet worden. Und wenn das wahr ist, was Sie sagen, bedeutet das, dass Sie einen Grund gehabt haben, ihn zu ermorden. Und zwar einen sehr guten Grund.
Ja, stimmt, Mr. Ferguson. Aber ich habe ihn nicht ermordet.
Wann haben Sie meine Frau zuletzt gesehen?
Vor 20 Minuten.
Ist sie noch im Treffpunkt?
Soviel ich weiß, ja. Als ich ging, war sie in der Cocktailbar.
Ich sehe Sie später noch, Temple. Auf Wiedersehen.
Gut, Ferguson.
Mr. Elliot.
Ja, Mrs. Temple.
Hat Mrs. Ferguson Ihnen gesagt, dass mein Mann erzählt hat, Richard war ein Erpresser?
Nein, das habe ich mir gedacht.
Dann haben Sie falsch gedacht, Elliot.
Ja, aber wenn Sie es ihr nicht gesagt haben, wer war es dann?
Tja, das ist allerdings die Frage, Mr. Elliot. Wer war es dann? Wenn Elliot die Wahrheit sagte, dann ist es klar, dass irgendjemand mit Mrs. Ferguson über ihren Sohn Richard gesprochen hat.
Ja. Und wo ist Ferguson jetzt?
Im Treffpunkt, um seine Frau zu holen.
War er beunruhigt, als er glaubte, sie wäre verschwunden?
Ja, das kann man wohl sagen.
Sagen Sie, Sir Graham, haben Sie etwas Neues von Mrs. Gulliver gehört?
Ja, das wollte ich mit Ihnen durchsprechen, Temple. Sie hat das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Sie ist heute Nachmittag gestorben.
Ach, wie furchtbar.
Oh, das tut mir leid.
Mrs. Gulliver war in diese Angelegenheit verwickelt. Wie weit, das wissen wir allerdings nicht.
Tja. Haben Sie inzwischen die Wagennummern prüfen lassen, Sir Graham?
Ja, Steve, und das war der andere Grund, weshalb ich Sie sprechen wollte, Temple. Hier ist eine Kopie. Sehen Sie sich die Karte doch einmal genau an, Temple. GQL 641, das ist die Nummer eines Ford-Wagens, der vor 2 Wochen aus einer Garage in Chelmsford gestohlen wurde. Mhm. OPX 793, die Nummer ist bei uns gar nicht eingetragen. LGS 825, ein amerikanischer Bretlack, wurde vor rund 6 Wochen am Grosvenor Square gestohlen.
Und weiter?
XYX 965, nicht eingetragen. LYL 743, ein Rolls-Royce, vor 3 Wochen aus einer Garage in Knightsbridge verschwunden. DSE 648, nicht eingetragen. Sie sehen, worauf ich hinaus will, Temple.
Ja, langsam begreife ich es.
Sie meinen die Nummern, die nicht eingetragen sind?
Die Nummern, die bei uns nicht eingetragen sind, sind erfundene Nummern. Mhm. Sie werden gegen die echten ausgetauscht. Mit anderen Worten, aus LGS 825 wird XYX 965, aus GQL 641 wird OPX 793 und so weiter.
Ja, ja, was wiederum bedeutet, dass die Postkarte an Richard Ferguson geschickt wurde, damit er wusste, welche Nummer welche ist.
Richtig, und ich wette, der junge Ferguson gehörte zu diesen Autoschiebern. Er steckte bis über beide Ohren in dem Geschäft.
Ja, und wie ist es mit den Wagenpapieren? Jeder Wagen muss doch seine Papiere...
Wenn es Leute gibt, die Banknoten fälschen, dann gibt es auch welche, die Wagenpapiere fälschen können.
Tja, der Kreis schließt sich langsam, Sir Graham. Erinnern Sie sich noch an den Wagen, den Red Harris hatte, ein Lombard?
Ja, War die Nummer nicht DSA 648?
Ja, aber das ist sie nicht mehr. Der Wagen gehört jetzt Rudolf Charles. Er ist neu gespritzt worden und hat eine neue Nummer.
Derselbe Wagen?
Ja, dafür garantiere ich. Ich wusste es sofort, als ich in den Wagen einstieg. Irgendetwas an dem Verdeck war nicht, also schwer zu erklären was, aber ich wusste sofort, als ich in den Wagen einstieg, dass ich schon mal drin gesessen hatte.
So. Und wie passt der Siegelring in diese ganze Sache hinein?
Meiner Meinung nach ist der Siegelring eine Art von Erkennungszeichen. Na, ich erkläre Ihnen später, was ich damit meine. Übrigens, als ich bei Dana Nelson war, entdeckte ich eine Aufnahme von Richard Ferguson. Laut Miss Nelson wurde sie vor etwa 6 Monaten gemacht.
Ja, und?
Auf dieser Aufnahme trug er keinen Ring, Sir Graham.
Keinen Ring, Nanu? Man kann sich bei einer Aufnahme sehr leicht irren.
Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Ich habe die Aufnahme mit einer Lupe genau untersucht.
Entschuldigen Sie bitte.
Hallo? Verzeihung, Sir, ich habe ein Gespräch für Mr. Temple.
Einen Augenblick bitte. Für Sie, Temple.
Vielen Dank. Hallo?
Einen Augenblick, Sir, ich verbinde.
Mr. Temple?
Oh, hallo, McIntosh. Wie geht es, Miss Nelson?
Viel besser, Mr. Temple. Bedeutend besser.
Das freut mich.
Deshalb rufe ich Sie auch an. Sie möchte mit Ihnen sprechen, Mr. Temple. Ich habe Sie davon überzeugt, dass es das Beste ist, was Sie tun kann. Eine offene Aussprache mit Ihnen.
Bestimmt ist es das Beste. Sind Sie noch bei Miss Nelson, McIntosh?
Natürlich.
Gut, ich bin in etwa einer halben Stunde bei ihr.
Okay. Hallo, Mr. Temple.
Ja?
Ich nehme an, Sie kommen allein.
Mit meiner Frau natürlich.
Ja, so habe ich es nicht gemeint. Ich meine, Sie bringen sonst niemanden mit. Beispielsweise Sir Graham.
Nein, wir kommen allein.
Herr, ich glaube, das ist das Beste.
Gut, wir sehen uns dann in einer halben Stunde.
Großartig.
Was ist denn, Liebling?
Miss Nelson will mit uns sprechen. Freund McIntosh sagt, er hat sie überredet, uns alles zu erzählen.
McIntosh hat sie überredet?
Ja. Wenn sie wirklich redet, dann... Mr. George, hier ist mein Schlüssel.
Vielen Dank, Mr. Temple.
Bestellen Sie mir bitte ein Taxi.
Gern, Sir.
Warum nimmst du nicht unseren Wagen, Liebling?
Es lohnt sich nicht, ihn aus der Garage zu holen, Steve. Oh, hello, Mrs. Russell.
Hello, Mr. Temple. Guten Abend, Mrs. Temple.
Guten Abend, Mrs. Russell.
Haben Sie sich eben ein Taxi bestellt?
Ich, ja.
Wo wollen Sie denn hin? Kann ich Sie nicht mitnehmen?
Kennen Sie Weldon Court?
Den neuen Wohnblock?
Ja.
Natürlich. Auf der anderen Seite der Themse. Ich komme sowieso dort vorbei.
Ist es wirklich kein Umweg für Sie?
Oh, ich bitte Sie, bestimmt nicht.
Na schön, gut. Also dann brauchen wir das Taxi nicht, Mr. George.
Wie Sie wünschen, Sir.
Haben Sie hier zu Abend gegessen, Mrs. Russell?
Nein. Ich habe einen Vortrag in einer literarischen Versammlung gehalten. Das mache ich gewöhnlich einmal im Monat. Meiner Sünden wegen. Heute war es recht amüsant. Ich war gerade im schönsten Redefluss, als mich plötzlich irgendein langhaariger Genius nach meiner Meinung über Söhne und Liebhaber fragte.
Ach du meine Güte.
Ja, ich war großartig. Wenn man bedenkt, dass ich das Buch niemals gelesen habe.
Ach, wahrscheinlich hat er es selbst auch nicht gelesen.
Glauben Sie wirklich, Mr. Temple, dass die Polizei jemals herausfindet, wer Richard Ferguson ermordet hat?
Bestimmt sogar, Mrs. Russell. Es handelt sich aber nicht nur darum, den Mörder ausfindig zu machen.
Ja, was denn noch?
Wir wollen wissen, was das alles zu bedeuten hat. Wir wollen zum Beispiel wissen, warum Max Wyman ermordet wurde. Und besonders, warum ein gewisser Jonathan an Richard Ferguson eine mysteriöse Postkarte geschickt hat.
Ach, meiner Meinung nach misst die Polizei dieser Jonathan-Person viel zu viel Bedeutung zu.
Ja, Ihrer Meinung nach.
Wann haben Sie von der Sache mit Richard gehört, Mrs. Russell?
Von dem Mord, meinen Sie?
Ja.
Heute Morgen in aller Frühe. Mark Elliott rief mich an.
Waren Sie sehr überrascht?
Natürlich.
Ich hatte den Eindruck, dass Sie sehr viel für Richard Ferguson übrig hatten.
Stimmt.
Ja, dann nehmen Sie es mir nicht übel, Mrs. Russell, aber die Tatsache, dass er ermordet worden ist, scheint Sie nicht übermäßig erschüttert zu haben.
Ich bin nicht leicht zu erschüttern, Mr. Temple. Ich bin ein gefühlsarmer Mensch. Es gehört schon eine tüchtige Portion dazu, um mich aus der Bahn zu werfen. Ich bin das, was die meisten Menschen als hartgesotten und ausgekocht bezeichnen. Ne, Sie wissen schon, was ich meine.
Also genau das Gegenteil von Miss Nelson.
Wieso?
Miss Nelson war so aufgebracht, als sie die Nachricht über Richard erfuhr, dass sie einen Selbstmordversuch unternahm.
Nein, 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 das glaube ich nicht.
Es ist wahr, Mrs. Russell.
Und wie geht es ihr?
Ich hoffe, sie wird bald wieder auf dem Posten sein.
So ein dummes Mädchen.
Tja.
Sitzen Sie bequem, Mrs. Temple?
Ja, danke.
Aber viel Platz ist da hinten nicht.
Aber mir genügt's. Ich habe meine Füße auf Ihrer Hutschachtel. Hoffentlich gibt es keine Schrammen.
Auf meiner Hutschachtel?
Ja.
Steht denn da hinten eine Hutschachtel?
Ja, so eine kleine. Sie liegt halb unter dem Fahrersitz.
Komisch.
Augenblick mal. Wo ist die Schachtel, Steve? Ich kann keine sehen.
Ich habe doch gesagt, sie ist halb unter dem Frontsitz. Hier. Hier unten.
Ein kleiner brauner Kasten mit einem Lederriemen?
Also keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Mir gehört er nicht.
Anhalten.
Anhalten? Aber wir fahren doch gerade.
Anhalten, hören Sie nicht an.
Ja, aber
halten
hier
Sie.
Aber hier mitten auf der Brücke warten Sie doch, halten bis wir Sie. Auf der anderen Seite sind.
Halten Sie den Wagen an.
Was ist denn los, Paul?
Gib den Kasten her.
Ja, was ist denn los, Mr. Temple, um alles in der Welt?
Haben Sie den Kasten schon mal gesehen?
Nein.
Sieht doch nicht wie eine Hutschachtel aus.
Klingt auch nicht wie eine Hutschachtel.
Paul, was machst du?
Da bleiben, Steve!
Er wirft den Kasten in den Fluss.
Sie haben ausgesprochen Glück gehabt, Mrs. Russell. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was passiert wäre, wenn Sie uns nicht mitgenommen hätten.
Willst du damit sagen, dass jemand absichtlich dieses Ding in den Wagen gelegt hat, damit Mrs.
Ja,
Russell...
Ja, das will ich damit sagen.
Mr. Temple, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Sie brauchen nichts zu sagen, Mrs. Russell. Setzen Sie sich auf meinen Platz. Ich fahre. Ja, vielen Dank fürs Mitnehmen, Mrs. Russell.
Ich habe Ihnen zu danken, Mr. Temple.
Immer noch zittrig? Glauben Sie, dass Sie schon wieder fahren können?
Ja, ich bin wieder vollkommen ruhig. Ich fürchte, ich war in dem Augenblick nicht gerade sehr ruhig und kaltblütig.
Mrs. Russell?
Ja, Mrs. Temple?
Haben Sie eine Ahnung, wer die Höllenmaschine in Ihren Wagen gelegt haben könnte?
Nein, nicht die geringste.
Auch nicht, warum man das Ding in den Wagen gelegt hat?
Nein, auch das nicht. Es war nicht gerade eine freundschaftliche Geste, nicht wahr?
Das kommt ganz auf Ihre Freunde an. Ich melde den Vorfall dem Inspektor und sollte sich etwas Ähnliches nochmal ereignen, setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Aber vorher bitte.
Darauf können Sie sich verlassen, Mr. Temple. Auf Wiedersehen. Und nochmals vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Die Treppe raufgehen, Paul. Es lohnt sich nicht, mit dem Fahrstuhl zu fahren.
Ist mir auch recht.
Guten Abend, Sir.
Guten Abend.
Kann ich Ihnen helfen?
Wir sind mit Miss Nelson verabredet.
Wohnung 23, Sir.
Vielen Dank.
Ich glaube aber, dass Miss Nelson nicht zu Hause ist.
Ach.
Sind Sie sicher?
Ja. Nee, die Frau, sie ist vor etwa 10 Minuten fortgegangen.
Vor 10 Minuten?
Ja.
Das ist aber merkwürdig. Sie hat uns erwartet.
Sie können natürlich hinaufgehen, wenn Sie wollen. Vielleicht ist sie inzwischen zurückgekommen, aber ich glaube es nicht.
Na, schönen Dank. Auf jeden Fall versuchen wir es mal. Komm, Steve.
Zu Hause.
Tja, sieht so aus.
Ich möchte wissen, was passiert ist, Paul.
Ich weiß es nicht.
Was für einen Eindruck machte McIntosh am Telefon?
Seine Stimme klang recht zuversichtlich.
Glaubst du, Dinah hat gewusst, dass er dich angerufen hat?
Nein, das glaube ich nicht.
Na ja, dann kann ich mir denken, was passiert ist. Wie er ihr gesagt hat, dass du kommst, da hat sie sich geweigert mit...
Warte mal, da ist doch jemand in der Wohnung.
Ja, da kommt jemand.
Sag mal, still.
Du, was ist das?
Du? Du, ich glaube, da steht jemand hinter der Tür.
Wer ist da?
Hallo?
Ja, wer ist da?
Hier ist Temple, Paul Temple. Wer sind Sie?
Charles.
Charles? Was ist denn los, Charles? Was ist passiert?
Man hat auf mich geschossen, Temple.
Machen Sie die Tür auf!
Ich kann doch...
Charles, machen Sie doch die Türe auf!
Ist abgeschlossen, Temple.
Charles, hören Sie zu!
Ja.
Gehen Sie weg von der Tür, ja? Ich breche Sie ein! Charles, was war los? Reden Sie.
Obwohl, es ist alles mit Blut verschmiert. Soll ich einen Arzt anrufen?
Nein, bleib mal hier.
Tempe, hören Sie. Man hat auf mich geschossen, Tempe.
Weiter.
Und ich... Oh, ich muss Ihnen was sagen, Tempe.
Erzählen Sie doch.
Ja, es ist äußerst wichtig.
Sprechen Sie, Charles. Was ist es?
Ferguson ist der Ring.
Paul, was ist mit ihm?
Er ist tot, Steve.
Was hat er gesagt?
Er hat nur gesagt, Ferguson ist der Ring.
Das war der dritte Teil des Hörspiels Paul Temple und der Fall Jonathan von Francis Darbridge mit der Musik von Hans Jönsson. Die Personen waren Paul Temple, René Deltgen, Steve, seine Frau, Annemarie Cordes, Sir Graham Forbes, Kurt Leek, Robert Ferguson, Franz Schafheit-Lien, Helen, seine Frau, Lili Tofska, Richard, sein Sohn, Hans Helmut Dicko, Mavis Russell, Edith Lechtape, Dinah Nelson, Jenny Thelen, Mark Elliott, Heinz Schimmelpfennig, Rudolf Charles, Alvin Joachim Meyer, Reggie McIntosh, Peter René Körner. Ferner wirkten mit Franziska Walcher, Hans Fuchs, Hermann Holwe, Fritz Leo Lietz, Eugen Lund, Heinz von Kleve und Hans Olsen. Regie Eduard Herrmann.
Und Sie hörten eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks von 1954. Und natürlich bringen wir das aufreibende Finale in der nächsten Kein-Mucks-Ausgabe.
Was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Warum ist unser Junge ermordet worden? Ja.
Meiner Meinung nach, weil irgendjemand glaubte, er hätte den Siegelring.
Den Siegelring?
Das begreife ich nicht.
Ja, die Sache mit Richards Ring ist besonders vertrackt. Das war immer die Spezialität des Tempelerfinders Francis Durbridge. Es gab immer einen großen Unbekannten mit Tarnnamen und einen Gegenstand, um den sich alles drehte. In den anderen Radiofällen des Paul Temple zum Beispiel diese. Hören Sie mal.
Es war ein blauer Mantel.
War der Mantel vielleicht blau?
Ist das nicht eines von diesen Cocktailstäbchen?
Sagen Sie, kann ich das Feuerzeug mal sehen?
Es lag neben der Leiche.
Weil sie ihren Handschuh wiedergefunden hat.
Da ist noch die Schallplatte.
Das ist nicht mein Mantel.
Was für eine Schallplatte?
Aber ich hatte doch gar keinen Mantel mitgenommen.
Ja, alles da. Mantel, Handschuh, Cocktailstäbchen. Was für eine unschuldige Krimi-Epoche. Der junge Richard war die Phantomfigur im Jonathan-Fall. Und mysteriöse Anrufe bekam Paul Temple immer wieder.
Hallo?
Mr. Temple?
Ja, Miss Milton, was kann ich für Sie tun?
Ich muss Sie sprechen.
Ja, worum handelt es sich?
Ich muss Ihnen etwas sagen. Mr. Temple, bitte glauben Sie mir, es ist wirklich wichtig.
Na gut, Miss Milton, ich erwarte Sie dann hier.
Nein, könnten Sie mich irgendwo treffen?
Ja, und irgendwo ist dann immer ein einsames Haus in einer Straße, wo es keine Laternen gibt. Meine absolute Top-Nummer-1 Geheimbotschaft aus allen Serien ist diese hier, aus dem Fall Gilbert. Diesmal geht Steve an den Apparat.
Hallo?
Hören Sie, Hamilton ist hier. Achten Sie auf den dritten Schuh.
Wer war das?
Das war Reynolds. Er sagte, Hamilton ist hier.
Achten Sie auf den dritten Schuh.
Achten Sie auf den dritten Schuh?
Ja. Was kann das bedeuten, Paul?
Hamilton ist hier. Achten Sie auf den dritten Schuh. Aus diesem Satz generiere ich seit Jahren meine Passwörter. Der Autor Francis Durbridge schrieb seine Krimis ursprünglich für die BBC. 1938 wurde diese Fanfare das Kennzeichen der ersten Tempelserien. Francis Henry Durbridge wurde 1912 in Hall in Yorkshire als Sohn eines Kaufhausmanagers geboren. Er studierte an der Universität Birmingham Volkswirtschaft und arbeitete eine Zeit lang im Büro eines Börsenmaklers. Schon mit 21 Jahren veröffentlichte er sein erstes Theaterstück. Es hieß Promotion. Ab Mitte der 30er Jahre folgten erste Hörspiele. Bis 1968 schrieb er 20 mehrteilige Serien mit dem Schriftsteller und Hobbyermittler Paul Temple.
Hello? Yes, Paul Temple speaking.
Unter 8 Folgen pro Fall machte es der Straßenfeger Cliffhanger-Meister nicht. Durbridge war der Erfinder des süchtig machenden Radiokrimis. Doch die höchst erfolgreichen Tempel-Hörspiele verblassen sogar noch im Gegensatz zu dem, was für Durbridge noch kommen sollte. Denn geradezu berüchtigt war er für seine mehrteiligen Fernsehkrimis.
Ich bin mit einem Mordfall beschäftigt, Dr. Sheldon. Sie haben wahrscheinlich darüber gelesen. Auf einem der Hausboote unten am Fluss wurde ein Mann ermordet aufgefunden.
Ja, ganz recht. Wir sprachen gerade heute davon.
Dies ist ein Ausschnitt aus der ersten deutschen Durbridge-Fernsehserie. Sie hieß Der Andere, 1959 vom Norddeutschen Rundfunk produziert. 6 Teile, jeder rund 35 Minuten lang. Und das war auch die typische Länge der Hörspielfolgen. Und man merkte, dass der Meister lange fürs Radio geschrieben hatte. Denn man konnte über weite Strecken die Augen schließen und einfach zuhören. Denn im Bild passierte nicht viel.
Meine Bekannte, die hat ein Hausboot.
Ja?
Und, dieser Bekannte, die spielt nämlich so gut Kanaster.
Ach.
Ja, und das ist meine große Leidenschaft.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Manchmal tröpfelten die Durbridge-Dialoge so vor sich hin. Aber trotzdem war Der Andere ein Riesenerfolg, auch dank einer fantastischen Schlusspointe. Diesen Oberschurken hat keiner erraten. The Other Man, so hieß das Original der BBC, lief schon 1956 im englischen Fernsehen. Ab sofort drehten die Deutschen alle Durbridge-Serien aus England einfach nach.
Guten Tag, Miss Hastings. Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht. Mein Name ist Inspektor Yates. Guten Tag. Bitte geben Sie Oberfläche in Stufen.
1962. Inspektor Harry Yates ermittelt in Littleshaw, einem kleinen Vorort von London. Dort ist eine junge Frau mit einem Schal erwürgt worden. Heinz Drache in der wohl bekanntesten Durbridge-Fernsehserie, Das Halstuch.
Mr. Morris, Sie erinnern sich doch an das Halstuch, das ich Ihnen neulich zeigte.
Ja.
Nehmen wir einmal an, es war nicht das Ihre, dann müssten Sie doch in jedem Fall ein identisches Halstuch besitzen.
Ich habe auch doch gleich, nur ist es bisher noch nicht wieder aufgetaucht.
Das Halstuch mit Albert Liefen, Helmut Lange, Eva Pflug und Dieter Borsche. Diese 6-teilige Serie wurde zum TV-Ereignis, zum Straßenfeger. Alle wollten wissen, wer der geheimnisvolle Würger mit dem Schal ist.
Sie halten mich doch ganz offensichtlich für den Mörder, nicht wahr? Mit dem Beweismaterial, das Sie in der Hand haben, können Sie doch ohne weiteres einen Haftbefehl gegen mich erwirken. Einfach so.
Das Durbridge-Fieber war ausgebrochen. 90% Einschaltquote, leere Straßen, sogar ein Boxkampf wurde verschoben, weil man ahnte, dass keiner kommt.
Die Straßenbahn ist leer. Der Taxistand ist leer. Die Straßen sind leer. Die Kinos sind auch leer.
Alle saßen vor dem Fernseher in diesem Januar 1962, als alle paar Tage eine weitere Halstuchfolge im Ersten gesendet wurde. Hauptdarsteller Heinz Drache erinnert sich hier in einem Interview.
Natürlich waren die Leute gespannt darauf, wie das halt in einem Krimi ist. Wer ist nun der Mörder? Nicht wahr? Und jede Folge brach immer dann ab, wenn es am spannendsten wurde. Und man sagt, ach, jetzt müsste es eigentlich weitergehen. Die wurden also vertröstet auf den nächsten Abend, der 2 oder 3 Tage später stattfand.
Tja, dieses Konzept kommt uns bekannt vor. Die Folge, Fabriken mussten Schichten verschieben, Volkshochschulkurse fielen aus, Kneipen schlossen, das deutsche Vereinsleben kam zum Erliegen. Sowas wie das Halstuch hatte man noch nicht gesehen. Hier ein Zeitzeuge.
Er hat mir sehr gut gefallen. Ich habe zwar keine Vergleichsmöglichkeiten, weil ich noch keinen Fernsehkrimi gesehen habe, aber ich werde mir die Fortsetzung in jedem Fall ansehen.
Wer ist der Halstuchmörder?
Millionen diskutierten, rätselten und wetteten, wer der Mörder sei. Und die Antwort auf diese Frage interessierte scheinbar mehr als Berlin, die 2. Phase der EWG, Indonesien, Laos oder die Atomkonferenz.
Aber einer hat den Mörder damals vor der Ausstrahlung der letzten Folge verraten. Und zwar der Berliner Kabarettist und Filmemacher Wolfgang Neuss. Der drehte eben in diesem verhängnisvollen Januar 1962 seinen Kinofilm Genosse Münchhausen und war verärgert, dass wegen des Fernsehkrimis niemand mehr ins Kino ging. Neuss schaltete eine Anzeige im Berliner Boulevardblatt Der Abend, um einerseits seinen noch unfertigen Film anzukündigen und andererseits einen Scherz auf Kosten der Halstuchserie zu machen. Er verriet den Namen des Schauspielers und schrieb in der Anzeige wörtlich: Ratschlag für morgen, Mittwochabend, nicht zu Hause bleiben, denn was soll's, der Halstuchmörder ist. Also Mittwochabend ins Kino, ein Kinofan, Genosse Münchhausen. Schnell kam raus, dass dieser Münchhausen Wolfgang Neuss war. Und der sagte in diesem alten Interview dazu:
Ab da war die Hölle los für mich. Also ich bin mir ein bisschen Lachs kaufen gegangen, da knallten Knallerbsen um mich herum. Und eine vornehme Dame neben der Kasse sagte zu mir: Haben Sie das nötig?
Die Sache wurde zum handfesten Skandal und ein Großteil des Publikums konnte über diesen Scherz nicht lachen. Die Bild-Zeitung stempelte Neuss zum Vaterlandsverräter.
Das Volk liebt, das wissen wir auch inzwischen, den Verrat, aber nicht den Verräter. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich kleiner gemacht.
Und ganz interessant ist, wie Heinz Drache, also der Darsteller des Kommissars aus der Halstuchserie, die Sache sah.
Ich habe die ganze Sache mehr oder weniger als einen Scherz angesehen. Und es hat ja das Interesse der Zuschauer noch mehr geweckt. Das ist eben das Überraschende an der ganzen Geschichte gewesen. Es hat kein Mensch dran geglaubt.
Tatsächlich stieg die Sehbeteiligung der letzten Halstuchfolge am 17. Januar 1962 auf 93%. Doch woher wusste Wolfgang Neuss den Namen des Schauspielers des Mörders? Es gab damals keine Buchvorlage und auch die britische Fernsehversion kannte er nicht. Neuss erfuhr ihn von seiner Mutter, die damals denselben Massagesalon aufsuchte wie die Ehefrau des Schauspielers. Hier der Beweis.
Sagt sie, na, der Masseur, der mich massiert, der massiert auch die Frau von und der hat mir das gleich gesagt, ja?
Es brauchte nochmal 30 Jahre, bis ein weiterer Monster-Spoiler die Serienfans verärgerte. Diesmal bei der amerikanischen Kultserie Twin Peaks von David Lynch. Die lief 1991 auch in Deutschland beim damaligen RTL Plus und alle rätselten, wer der Mörder von Laura Palmer war. Und wer verriet ihn? Es war Sat.1, der große Konkurrent des damals jungen deutschen Privatfernsehens, und das im Videotext zusammen mit wesentlichen Enthüllungen von Handlungssträngen und Geheimnissen. Ein Affront. Tja.
Sie sind also nach Ihrem Gespräch mit Miss Winston noch einmal ins Büro gefahren, sind dort bis 7:30 geblieben.
Ja.
Dann in Ihren Club zum Abendessen gegangen und vom Club aus um ungefähr 8:45 noch einmal ins Büro zurück.
Ja.
Im Durbridge-Krimi Das Halstuch gab es noch einen zweiten Kommissar und der wurde von einem gewissen Alwin Joachim Meyer gespielt.
Tja, das wäre vorläufig alles, Mr. Morris, vielen Dank. Wenn wir Sie wieder benötigen, wir wissen ja, wo Sie wohnen.
Er hat nur einen Kurzauftritt, aber wir kennen diesen Alwin Joachim Meyer aus Paul Temple und der Fall Jonathan in dieser Rolle.
Mein Name ist Rudolf Schatz. Ich bin ein Freund von Max Wein.
Er hatte eben fast die letzten Worte. Seine Rolle war die des Rudolf Charles.
In dem Artikel wird behauptet, McIntosh hätte Richard Ferguson vor 2 Tagen in London gesehen. Ist an dieser Behauptung etwas Wahres?
Alwin Joachim Meyer war ebenfalls ein Paul-Temple-Veteran. Neben dem Fall Jonathan war er noch 6 weitere Male dabei, immer in einer anderen Rolle, darunter in der allerersten Folge, die hierzulande überhaupt ausgestrahlt wurde. Am 7. November 1949 startete Paul Temple und die Affäre Gregory. Doch diese Aufnahme ist verschollen. Alle Folgen sind weg.
Was verschafft mir die Ehre, Mr. Temple? Was wollen Sie von mir?
Setzen Sie sich erst mal hin, Mitch.
Ja, auch das ist Alwin Joachim Meyer, wieder neben René Deltgen in einem anderen Paul-Temple-Hörspiel.
Was ist denn der Zweck der Übung, Mr. Temple? Was haben Sie gegen mich?
Gar nichts.
Und da ist er ein ganz anderer Typ als der galante Rudolf Charles. Hier spielte er einen frustrierten Häftling.
Ich weiß nicht, von wem Sie reden.
Sie wissen es ganz genau. Von Margot.
Margot? Davon habe ich noch nichts gehört.
Alwin Joachim Meyer war als Hörspieldarsteller im Dauereinsatz. Seit 1947 für den NWDR und späteren WDR bis Ende der 90er Jahre. Paul Temple und der Fall Margot kam 1961, kurz vor der Halstuchserie, erstmals im Radio. Die Durbridge-Fernsehserien und Hörspielserien produzierte der Westdeutsche Rundfunk. Und in kleineren Rollen sah man dort die Darstellerinnen und Darsteller, die die größeren Rollen in den Tempel-Radio-Krimis innehatten. Neben Alwin Joachim Meyer etwa Lilly Tofska, unsere Helen Ferguson, Oder Heinz von Kleve, der ist im Hörspiel als Portier des Oxford Hotels dabei. Dass Radio und Fernsehen vor 65 Jahren ganz dicht beieinander waren, erkannte man nicht nur an den Stimmen, sondern auch an der Musik. Diese wunderschönen Versatzstücke aus den Paul-Temple-Krimis hörte man auch in den TV-Serien.
Musik Hans Jönsson. Er spielte das Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester unter der Leitung des Komponisten.
Sie waren extra für die Hörspiele komponiert und produziert worden. Hans Jönsson machte die Musik für alle Tempel-Radioserien des Kölner WDR. Dort, wo die britischen Vorlagen die Szenen gar nicht musikalisch trennten oder nur wenig Archivklassik einsetzten, spielte Hans Jönsson groß auf. Mit rund 10 Zwischentiteln pro Folge. Im Halstuch und auch in Tim Fraser hörte man genau diese Musik von Hans Jönsson. Seine charakteristischen Arrangements erklangen zudem in rund 100 Kinofilmen und in uralten Schlagern.
Bei mir ist nicht mehr viel zu holen, drum habe ich keine Sorgen mehr. Wer nichts hat, dem wird nichts gestohlen, am schwersten hat's ein Millionär.
Ein Foxtrott aus den 30er Jahren, komponiert von Hans Jönsson, gesungen von Erhard Bauschke. Im Fall Jonathan erkennt man, dass Jönsson genau wusste, welches Zwischenspiel an welche Stelle musste. Mein persönliches Lieblingsthema erklang vorhin ganz am Anfang, nachdem Mark Elliott plötzlich auftauchte. Hier ist es nochmal. Und noch schöner ist es, dass das fabelhafte WDR-Funkhausorchester dieses spezielle Jonathan-Thema vor kurzem nachgespielt hat. Und so klingt es. Das ist schön. Dieser Ausschnitt stammte natürlich aus Kein Mucks in Konzert. Sie erinnern sich vielleicht, unser Podcast kam 2023 einmal aus dem Sendesaal des WDR in Köln. Das Funkhausorchester hat Kriminalhörspiel und Filmmusik gespielt, darunter die Kompositionen von Hans Jönsson aus Paul Temple, dem Halstuch und Tim Fraser. Und nebenbei, Kein Mucks in Konzert steht in voller Länge in diesem Podcast und auch zum Anschauen in der ARD Mediathek. Und Ende des Jahres wiederholen wir diesen wundervollen Konzertabend mit dem WDR-Funkhausorchester. Kein Mucks in Konzert noch einmal am 19. November im Kuppelsaal Hannover, am 20. November in der Tonhalle in Düsseldorf und am 21. November in der Alten Oper in Frankfurt. Und dort können wir uns auch wiedersehen, wenn Sie mögen. Noch mehr schöne Musik kommt jetzt. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielfundstücken aus den Funkhäusern. Jeden Donnerstag in ARD Sounds. Das Finale von Paul Temple und der Fall Jonathan läuft natürlich in der kommenden Ausgabe.
Aber jetzt reicht es.
Die Interviews mit Heinz Drache und Wolfgang Neuss zum Halstuchskandal organisierte uns der Westdeutsche Rundfunk.
Das wär's für heute.
Und noch mehr Krimi-Klassiker stehen in den Podcasts Auf der Spur, Schlechte Gesellschaft und Knallhart. Und wenn Sie noch Lust auf eine XL-lange Historienserie haben, dann empfehle ich Ihnen Baudolino von Umberto Eco. Alle 4 Hörspielfolgen hier nebenan in ARD Sounds.
Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.